Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer Würdigung der noch lebenden Weltkriegsveteranen haben die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie, dem sogenannten D-Day, begonnen. Vor 75 Jahren brachen mehr als 150.000 Soldaten von Südengland Richtung Frankreich auf. Die Operation markierte mit den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland. Die Staats- und Regierungschefs betonten, dass sich die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nie wiederholen dürften.
Als zu Beginn 10 der noch lebenden Veteranen auf die Bühne treten, da erhebt sich selbst die Queen von ihrem Sitz. Ein seltener Anblick, mit dem sie ihren Respekt vor der Leistung dieser Männer bekundet, die damals von hier aufbrachen, um Europa von Nazi-Deutschland zu befreien.
It is with humility
mit Demut und Freude
on behalf
und im Namen des ganzen Landes und der freien Welt
indeed, the whole free world,
sage ich Ihnen allen hier
all,
Danke.
Thank you.
Etwa 150.000 Soldaten machten sich damals auf den Weg von Südengland in die Normandie. Über 4.000 Männer sollten nie zurückkehren. Theresa May erinnerte daran mit dem letzten Brief eines Soldaten an seine Frau.
Although I would give anything,
obwohl ich alles dafür geben würde, bei euch zu sein,
I have not yet
es ist mir nicht einmal in den Sinn gekommen, mich vor dieser Pflicht zu drücken.
We have to do.
Die Landung alliierter Truppen in der Normandie war der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs und der Beginn eines langen Friedens in Europa.
Dass ich als deutsche Bundeskanzlerin heute dabei sein kann, dass wir heute gemeinsam für den Frieden und die Freiheit eintreten, das ist ein Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt.
Ein Datum, das sich tief in das kollektive Gedächtnis der Briten eingegraben hat, die heute vor allem die eigentlichen Hauptdarsteller ehrten, die Soldaten von damals. Das ist wohl das letzte Mal, dass wir eine Veranstaltung wie diese hier zusammen erleben. Bald sind wir alle verschwunden. Morgen werden die Feierlichkeiten zum D-Day in der Normandie fortgesetzt.
Italien droht wegen seiner hohen Staatsverschuldung ein Strafverfahren der EU. Die Brüsseler Kommission hat heute eine entsprechende Empfehlung abgegeben, weil Rom im vergangenen Jahr keine ausreichenden Gegenmaßnahmen eingeleitet habe. Nun liegt der Ball bei den EU-Staaten. Am Ende könnten Strafen in Milliardenhöhe stehen.
Italien ist, nach Griechenland, das am zweithöchsten verschuldete Land der Europäischen Union. Der Schuldenberg beläuft sich auf 2,3 Billionen Euro. Das entspricht knapp 133% der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone sind allerdings maximal 60% erlaubt. Das sehen die Stabilitätskriterien vor. Italien investiert heute genauso viel, um Schulden zu tilgen, wie für das gesamte Bildungssystem. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt derzeit bei 38.400 Euro. Und wir erwarten, dass der italienische Schuldenberg 2019 und 2020 weiter wächst. Das Problem? Im Gegensatz zu Griechenland macht Italien immer mehr und immer neue Schulden, etwa durch die Einführung eines Bürgergeldes und Frühverrentungen. Das Wirtschaftswachstum hingegen ist beinahe zum Stillstand gekommen. Damit ist Italien Schlusslicht in der Eurozone.
Die europäischen Institutionen dürfen nicht hinnehmen, wie das läuft, und sollten auch nicht den Finanzmärkten alleine überlassen, dafür zu sorgen, dass Italien vernünftige Wirtschaftspolitik macht.
Im vergangenen Jahr hatte Brüssel Italien deshalb bereits vor einem Defizitverfahren gewarnt. Damals hatte die italienische Regierung Besserung gelobt, die allerdings nicht eingetreten ist. Jetzt also ein deutlicher Warnschuss. Die Türe bleibt natürlich offen. Wir sind bereit für einen Austausch, aber es liegt jetzt an der italienischen Regierung nachzuweisen, wie das Defizitverfahren vermieden werden kann. Die Finanzminister treffen sich Ende kommender Woche in Luxemburg. Sie müssen entscheiden, ob tatsächlich ein Verfahren mit drohenden Milliardenstrafen gegen Italien eingeleitet wird.
Der chinesische Präsident Xi ist zu einem dreitägigen Besuch in Russland eingetroffen. Bei den Gesprächen geht es vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit. Russlands Präsident Putin sagte, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien besser als je zuvor. Von Xi hieß es, die gemeinsamen Interessen seien eng verflochten.
Empfang im prunkvollen Georgsaal im Kreml. Er soll die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern deutlich machen. Die Erwartungen sind hoch. China will im Handelskrieg mit den USA Stärke zeigen und Russland sucht Chinas Nähe, seit die Sanktionen des Westens in Kraft sind. Chinas Interesse gilt vor allem Russlands Rohstoffen wie Öl und Gas. Bis Ende des Jahres soll eine mehr als 2000 Kilometer lange Pipeline in Betrieb genommen werden und den erhöhten Energiebedarf Chinas decken. Der russische Energiekonzern Gazprom will zum wichtigsten Gaslieferanten Chinas aufsteigen. Wir hatten uns im letzten Jahr das Ziel gesetzt, einen Warenumsatz von umgerechnet fast 90 Milliarden Euro zu erreichen. Und dank Ihres persönlichen Einsatzes haben wir das bei weitem übertroffen. In den letzten 6 Jahren haben wir uns fast 30 Mal gesehen. Russland ist das Land, das ich am meisten besuche. Präsident Putin ist für mich mein bester Freund und ein guter Kollege. Auch in der Tourismusbranche macht sich die Annäherung beider Staaten bemerkbar. Lange führten die Deutschen die Statistik an, nun sind es die Chinesen. Die Zahl chinesischer Touristen hat sich seit 2014 fast verdoppelt. Präsident Putin spricht schon seit Jahren vom chinesischen Wind in den Segeln der russischen Wirtschaft. Aus den einstigen Rivalen sind strategische Partner geworden. Es ist aber eine Zweckehe und es sind die großen Probleme, die beide zusammenschmieden.
In Dänemark waren heute 4,2 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Umfragen zufolge könnte es einen Regierungswechsel geben. Die Sozialdemokraten mit ihrer Vorsitzenden Frederiksen lagen vor der rechtsliberalen Venstre-Partei von Ministerpräsident Løkke Rasmussen.
Wahlauftakt am Morgen in Klæsæksø nördlich von Kopenhagen. 10 Tage nach der Europawahl haben die Dänen heute ein neues Parlament gewählt, das Folketing. Sie will das Comeback der Sozialdemokraten feiern, Mette Frederiksen. Die 41-Jährige könnte jüngste Regierungschefin des Landes werden. Ihr politisches Konzept? Harter Kurs in Sachen Einwanderung, mehr Unterstützung für die sozial Schwachen und ein verbesserter Klimaschutz. Die Sozialdemokraten zielen damit vor allem auf die Wähler der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei, die bisher die Mitte-Rechts-Koalition unter Lars Løkke Rasmussen unterstützt hat. Der rechtsliberale Regierungschef könnte sein Amt verlieren und hat sich gestern bereits überraschend für eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten ausgesprochen. Bis zuletzt offen war die Frage, ob mit dem strammen Kurs von Rasmus Paludan erstmals eine islamfeindliche Partei den Einzug ins Parlament schafft. Mit seinen provozierenden Auftritten unter Polizeischutz hat Paludan den Wahlkampf phasenweise dominiert. Bis zu 13 Parteien wollen den Einzug ins Parlament im Schloss Christiansborg schaffen. Die Bildung einer neuen Regierung könnte somit kompliziert werden.
Zum aktuellen Stand jetzt Christian Stichler live aus dem Parlament in Kopenhagen.
Erst vor wenigen Minuten haben hier die Wahllokale geschlossen. Damit geht ein heißer Wahlkampf zu Ende. Mittlerweile liegen auch die ersten Prognosen der beiden großen Fernsehsender vor. Die Zahlen sind allerdings noch wenig aussagekräftig. Eines zeichnet sich aber schon jetzt ab. Eine weitere Mehrheit für die Mitte-Rechts-Regierung von Lars Løkke Rasmussen wird es im neuen dänischen Parlament vermutlich nicht geben. Damit steht Dänemark vor einem Regierungswechsel. Große Gewinnerin bei dieser Wahl könnte Mette Frederiksen werden, die Sozialdemokratin. Ihr harter Kurs in Sachen Einwanderungspolitik scheint sich ausgezahlt zu haben. Allerdings im linken Lager ist das Thema Migration umstritten. Eine Mitte-Links-Koalition wird es daher vermutlich nicht geben. Mette Frederiksen hat sich bereits dafür ausgesprochen, es mit einer Einparteien-Minderheitsregierung zu versuchen, mit wechselnden Mehrheiten, ein auch für Dänemark politisch eher ungewöhnliches Experiment. Verlässliche Zahlen wird es erst am späten Abend geben, dann werden sich auch die Spitzenkandidaten zum Wahlausgang äußern. Zurück zu Judith Rakers nach Hamburg.
10 Tage nach der Bürgerschaftswahl in Bremen wollen die Grünen Verhandlungen mit der SPD und der Linkspartei über ein rot-grün-rotes Bündnis aufnehmen. Das beschloss soeben der Landesvorstand der Partei. Die endgültige Entscheidung darüber trifft morgen die Grünen-Basis. Die Partei war bei der Wahl hinter CDU und SPD drittstärkste Kraft geworden. In Sondierungsgesprächen wurden die Grünen auch von CDU und FDP umworben. Volkswagen hat seine Beschäftigungsgarantie für Arbeitnehmer an deutschen VW-Standorten bis 2029 verlängert. Damit hat sich der Betriebsrat mit der Forderung durchgesetzt, beim geplanten Unternehmensumbau auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. In den kommenden Jahren will der Autokonzern bis zu 4 Milliarden Euro in Digitalisierungsprojekte investieren. Dort sollen auch 2000 neue Jobs entstehen. Bis zu 4000 Stellen in der Verwaltung werden dagegen nicht neu besetzt. Im Streit über den Stromnetzausbau für Windkraft aus dem Norden gibt es eine Einigung. Wirtschaftsminister Altmaier hat sich mit den Ländern Bayern, Hessen und Thüringen auf so wörtlich bürgerfreundliche Lösungen verständigt. So soll es in dem Dreiländereck nun mehr Erdverkabelungen geben. Notwendig sind neue Leitungen, weil Deutschland bis Ende 2022 aus der Atomkraft und bis 2038 aus der Kohle aussteigen will. Die Bundesnetzagentur muss dem Vorschlag zum Leitungsausbau noch zustimmen.
Der Fußballweltverband FIFA hat Präsident Infantino für 4 weitere Jahre im Amt bestätigt. Der Schweizer war in Paris einziger Kandidat. Als Nachfolger Josef Blatters führt er die FIFA seit 2016. In seiner Rede räumte der 49-Jährige Fehler ein, insgesamt aber zog er ein positives Fazit seiner Amtszeit. Infantino war wegen seiner Pläne für neue oder erweiterte Turnierformate in die Kritik geraten. Gegner werfen ihm eine intransparente Führungspolitik vor.
Mit dem Deutschen Schulpreis werden jedes Jahr Schulen geehrt, bei denen ein gut durchdachtes Konzept auf hochmotivierte Lehrer trifft, wie in diesem Jahr die Gebrüder Grimm-Schule in Hamm. Sie habe die Not zum Motor ihrer Entwicklung gemacht, so die Jury. Die Schule ist in einem sozialen Brennpunkt und hat einen hohen Anteil von Kindern aus Zuwandererfamilien und mit sozialpädagogischem Förderbedarf. Dennoch liegen die Schülerergebnisse über dem Landesdurchschnitt.
Endloser Jubel beim Public Viewing in der Gebrüder Grimm Grundschule in Hamm. Sie ist beste Schule Deutschlands. Von den 15 Finalisten entscheidet sich die Jury für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Vor allem das Schulkonzept war überzeugend. Lachen, leisten, lesen. Das Schulmotto, nach dem hier alles ausgerichtet ist, auch für die Lehrerschaft.
Wir haben also den Schalter umgelegt und schauen nicht mehr auf die Probleme an sich. Wenn wir im Lehrerzimmer beispielsweise sitzen, dann unterhalten wir uns nicht mehr darüber, was jetzt alles irgendwie schlecht ist, was alles nicht funktioniert hat oder so, sondern dann hört man ganz viel Gespräche. Habt ihr schon gehört, heute hat dieses Kind, das war so klasse, das hat das geleistet und das getan, hätte ich überhaupt nicht mehr vorgestellt, dass es das schafft.
Der Schultag beginnt gerne mal mit einem gemeinsamen Tanz in der Aula, bevor es in die Klasse geht zum Schreiben, Lesen, Rechnen. Das Besondere, Offenheit, Freiheit und viel Eigenverantwortung, die Kinder auch in jahrgangsübergreifenden Projekten lernen sollen. Für die nötige Motivation sorgen Lobbriefe für besondere Leistungen, die jedes Schulkind mindestens einmal im Grundschulleben von Schulleiter Wagner bekommt. Jedes Kind bestimmt sein eigenes Lernziel gemeinsam im Klassenrat. Stärken fördern, wertschätzen, denn die Grimm-Schule gilt eigentlich als Brennpunktschule.
Viele unserer Kinder kommen aus nicht mehr intakten Familien. Es ist eine große Heterogenität da und wir haben da ganz gute Antworten drauf gefunden, wie wir das schaffen, dass Lernen trotzdem Spaß macht.
100.000 Euro Preisgeld bekommt die Schule. Sie will damit unter anderem einen Anbau mit mehr Kreativräumen schaffen.
In Bocholt im Münsterland hat ein Tornado in der vergangenen Nacht schwere Schäden verursacht. Die Windhose warf Fahrzeuge um und deckte Häuser ab. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, erreichte der Tornado zwischenzeitlich Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern in der Stunde. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Vormittag. Die Stadt Bocholt richtete einen Krisenstab ein. Und hier die Lottozahlen. 2, 3, 6, 11, 42, 49, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. Juni.
Von Westen sorgt eine Kaltfront für heftige Schauer und Gewitter. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen, die vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis zum Emsland gelten. Sonst heute Nacht oft nur locker bewölkt oder klar. Im Osten beginnt der Tag freundlich, bevor die teilweise unwetterartigen Gewitter auch dort ankommen. Im übrigen Land mal mehr, mal weniger Wolken und gebietsweise nass. Gegen Abend wird es im Westen wieder freundlicher. An der Spree heute Nacht bis 21, in der Eifel schon Abkühlung auf 9 Grad. Morgen 14 Grad in Bodenseenähe bis 32 Grad im Berliner Raum. Am Freitag oft sonnig, später im Westen und Südwesten wieder teilweise heftige Schauer und Gewitter. Am Wochenende ein Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern, dabei deutlich kühler. Am Samstag wird es in der Nordwesthälfte auch noch sehr windig.
Um 22.15 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Drohendes Defizitverfahren, warum Italien ein Risiko für die Eurozone ist und was läuft falsch im Matheunterricht? Fragen von Ingo Zamperoni an YouTuber Lehrer Schmidt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.